Herzlich willkommen zu Skagil, dem Podcast für Transformationen im skaliert agilen Umfeld. Hier erfährst du alles, was du benötigst, um nicht nur in die agile Welt einzutauchen, sondern auch wie Agilität Organisationen in einer sich immer schneller verändernden Welt ermöglicht, komplexe Produkte zu entwickeln und zu liefern. Und jetzt fängt es an mit eurem Gastgeber, Matthias Bullmann.
Moin! Schön, dass du wieder zugeschaltet hast hier zu Skagil, skaliert agil mit Matthias, dem einzigen deutschsprachigen Podcast für skalierte Agilität. Also, Canavan Framework, Agiles Manifest, was ist denn überhaupt Agilität? Alles das lag in den letzten Wochen hinter dir. Herzlich willkommen, dass du so weit gekommen bist. Jetzt haben wir die Grundlagen gelegt. Jetzt geht es um das Thema, wie können wir das Ganze skalieren? Was heißt skalieren überhaupt? Das heißt, wie wenden wir das Ganze auf große Systeme, große Umgebung an? Also nicht nur auf 1, 2, 3 Teams mit 15, 20, 30, 40 Menschen, sondern 50, 100, 150, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 und mehr Menschen. Wenn dir das jetzt ein wenig Angst macht, empfehle ich dir 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen. Entspann dich, es ist alles halb so schlimm. Denn bei diesen Transformationen habt ihr Menschen wie mich dabei, die euch dabei unterstützen. Allerdings müssen wir noch mal ein bisschen Grundlagen legen. Und zwar werden wir in den nächsten Wochen die 10 Prinzipien für Skalierung besprechen. Jede Woche eine. Ja. Und da halte ich mich an die Prinzipien des Scaled Agile Frameworks, weil die sehr gut sind nach meinem persönlichen Dafürhalten. Und in den letzten Jahren haben wir auch erkannt, also mit meiner ehemaligen Abteilung auch, dass diese Prinzipien einfach allgemein auch umsetzbar sind, ja, und wichtig sind zu beachten, wenn ich einfach skaliere. Denn, und das ist ja auch ganz wichtig, wenn ich irgendwo einen Fehler mache und ich habe nur 2, 3 Teams, dann merke ich den relativ schnell und ich kann ihn auch schnell beheben. Wenn ich aber mal eben schnell 5000 Menschen habe in einem System und in einem dieser Teams entsteht ein Fehler, weil ich etwas nicht beachtet habe, dann tritt der erstens nicht so schnell zutage, wenn ich Pech habe, und zweitens multipliziert der sich. Exponentielles Wachstum. Was das bedeutet, haben wir beim Thema Kontakte und Corona gelernt im Jahre 2020. Und sicherlich auch noch darüber hinaus. Kommen wir zum allerersten Prinzip. Das allererste Prinzip ist, wir müssen eine ökonomische Sicht einnehmen. Jetzt wird der ein oder andere fragen, mache ich doch jeden Tag? Ja, das ist im Endeffekt die Frage. Ich bin ja auch Gehaltsverhandler, ein Experte für Verhandlungen, Gehaltsverhandlungen. Und wenn ich dort Klientinnen habe, also ich betreue hauptsächlich Klientinnen, ist es so, dass die ihren eigenen Wert noch nicht mehr kennen. Die kennen aber auch nicht den Wert ihrer Arbeit. Die kennen aber auch nicht wirklich den Wert, teilweise den die Firma, für die sie arbeiten, dafür bekommt. Und da fängt schon an. Das sind übrigens auch hochintelligente Frauen, die also auch in Beratungs- und Führungspositionen arbeiten. Das ist nämlich das Erste, was wir machen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass die ökonomischen Auswirkungen des Handelns transparent sind. Alle müssen diese begreifen. Traditionell wissen das nur Managementpositionen und das Wissen wird umso, also der Wissenskreis, des Wissensradius wird erweitert mit jeder höheren Managementposition. Das ist falsch. Wir müssen bis zum Praktikanten klar und deutlich machen, was ökonomische Auswirkungen des Handelns für jeden bedeuten. Ja? Und ich sag mal so, nehmen wir doch mal Streiks. Die haben das begriffen. Wenn so ein Amazon-Zentrumsmitarbeiter und 500 weitere bei 550 Angestellten, die anderen 50 sind vielleicht in der Verwaltung, streiken, dann wissen die ganz genau, was die ökonomischen Auswirkungen ihres Handels sind. Wissen die das auch jeden Tag, wenn sie arbeiten? Ich weiß es nicht. Und ich mache diesen Menschen, die dort arbeiten, auch überhaupt keine Vorwürfe. Vorwürfe mache ich den Menschen, die ganz oben stehen. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder die ökonomischen Auswirkungen seines Handels begreifen. Denn nur wenn wir das sicherstellen, dann schauen wir jeden Tag in unserer Arbeit Sind wir in unserer Arbeit so konsistent mit den Zielen unseres Unternehmens und haben wir ökonomische Vorteile? Denn am Ende des Tages wollen wir auch Geld haben. Ja, so. Und grundsätzlich haben wir ja dieses Zentralisierungsproblem, ne? Das heißt, ganz oben gibt es so, ne, umso weiter höher man kommt, umso mehr Informationen haben die. Und es ist immer so ein Geheimniskrämerei. Und das ist halt etwas, da erkennt man halt auch Nicht-Leader. Denn Leader sorgen dafür, dass die Informationen bis nach unten getragen werden. Ja, transparent, offen kommunizieren. Grundsätzlich ist natürlich, wir kriegen ja für unser Produkt, was wir herstellen, erzeugen, liefern, bekommen wir Geld. Wie auch immer dieses Produkt aussieht. Das kann ein Auto sein, das kann wie bei mir eine Beratungsdienstleistung sein oder. Ja, also ich habe ja zum Beispiel als Pink Elephant Coach habe ich ein eigenes Programm für Frauen entwickelt. Werte, Warum-Coaching, Stärken-Schwächen-Analyse, dann geht es weiter in das Thema Gehaltsverhandlungen, Money-Mindset, wobei ich das nicht mehr implementieren brauche, wenn ich vorher die Schritte gemacht habe. Und da bin ich am Anfang auch so hingegangen, dass ich die ersten Kunden hingenommen habe, offen, transparent gesagt habe, ich habe das alles schon mal gecoacht, aber noch nicht in diesem Komplettverbund. Und ich brauche da regelmäßiges Feedback, weil nicht nur ihr habt dafür Geld bezahlt und nicht wenig, sondern es ist ja sehr, sehr wichtig für euch, wenn ich mit euch den falschen Weg gehe, dass ihr am Ende des Tages nicht das Outcome habt, was ihr eigentlich haben wolltet. Ja, und das fanden die super. Ja, das fanden die super. Ja, bei vielen Coaches ist ja so, die stellen sich hin und sagen, ich weiß alles, ihr wisst nichts und ich zeige euch jetzt mal was. Na, und das ist ja wichtig, dass man sich dementsprechend mit dem Kunden zusammen weiterentwickelt. Ja, also was fühlt sich gut an, was nicht? Und sowas ist immanent wichtig. Das kriege ich aber auch nur hin, wenn ich früh und oft liefere an den Markt. Ja, und erinnert euch bitte daran, ne, dieses Thema Sharkfin. Ja, also ganz am Anfang Early Adopters, da mache ich übrigens viel Geld mit. Ja, sobald ich ein Produkt auf den Markt bringe, mache ich damit ganz, ganz viel Geld. Denn ich bin der Erste. Die anderen kommen ja später. Ja? Okay. Das heißt, ich möchte der Erste sein, der natürlich etwas auf den Markt bringt. Dazu brauche ich aber auch das Feedback vom Kunden. Also müssen wir unser Unternehmen so umstellen, dass wir regelmäßig, früh und oft liefern können. Dazu muss ich aber auch Sorge dafür tragen, dass meine Mitarbeiter wissen, wozu das überhaupt gut ist. Machen wir jetzt mal noch wieder im agilen Umfeld das Beispiel der Beispiele, Wasserfall. Ja, ja, man hört ja schon Wasserfall, so ein bisschen Enttäuschung. Nein, nein, es gibt ja viele Dinge, viele Bereiche, wo Wasserfall jetzt auch gar nicht so schlecht ist. Das haben wir ja schon alles gehabt. Ne? Canavan Framework, hört euch diese Folge nochmal an. Wenn ihr das nicht findet, sucht dann das Cynefin, C-Y-N-E-F-I-N. Und dann fangen wir Wasserfall. Was sind denn hier die Stufen? Also als allererstes habe ich die Anforderungen. Ja, das heißt, da kommen viele Menschen zusammen und sagen, was sind meine Anforderungen? Na, ich komme aus dem SAP-Umfeld. Ja, dann gehen wir erstmal in diese Phase, wo wir mit allen sprechen. Ja, jeder seine Wünsch dir was Liste bringt und dann machen wir ein Design. Ja, dann fliegen wieder welche Sachen raus. Komischerweise, obwohl die Requirements oder diese Phase schon abgeschlossen ist, wo die Menschen sagen dürfen, was sie alles haben möchten und brauchen, kommen dann trotzdem wieder welche rein. Ne? Ja, dann machen wir auf jeden Fall das Design der ganzen Lösung. Wenn das dann abgeschlossen ist, entwickeln wir sie und implementieren sie. Ja, dann testen wir noch ein bisschen zum Schluss. Da kommt dann auch wieder raus, oh, Probleme. Da haben wir übrigens noch nichts beim Kunden, ne? Wir haben noch nichts beim Kunden. Der hat noch keinen Mehrwert. Der nutzt dieses System nicht produktiv. Bei SAP-Implementierung kann das in der Vergangenheit auch mal schön 2, 3 Jahre dauern. Und ich kenne sogar aus dem Versicherungsbereich Firmen, wo das auch mal ein paar Jahre länger gedauert hat und einen dreistelligen Millionenbetrag verschlungen hat. Ja, in diese Projekte habe ich sogar als Recruiter vor 10 Jahren, also Anfang 2010, Menschen vermittelt. Sehr spannendes Ding, genau. Und ganz am Ende kommt dann der Kunde und sagt, ja, das will ich. Bei solchen großen Projekten verspreche ich euch ab dem Zeitpunkt fängt die Diskussion für die Zahlung der Rechnung an. Wenn nicht sogar schon vorher. Ne? So, das bedeutet also, ich habe einen sehr langen Zeitraum, wo mein Kunde noch gar nichts hat. Ja, denn ich habe hier erst in der Testphase, ja, das ist so die vierte Phase, ne? Anforderungen, Design, Entwicklung, ja, Implementierung, Testing, ja, also ich bin in der vierten oder fünften Phase, je nachdem, wie man es sieht, und dann erst testet, also je nachdem, ne? Es gibt ja auch die, die erstmal intern testen und dann erst an den Kunden testen, also die so zwei Testphasen haben, auch sehr spannend, aber jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Testphase auch direkt integrativ mit dem Kunden stattfindet, war dann sagt der Kunde erst, wow, passt oder passt nicht. Ganz zum Schluss. Weil unsere Arbeit nicht so strukturiert und organisiert ist, dass sie in kleinen, schnell verarbeitbaren Häppchen dem Mitarbeitern zugeführt wird. Ja, das ist ein Problem. So, was machen wir denn beim Inkrementellen? So, beim Inkrementellen, ja, da wächst das Produkt. Ja, bei dem anderen habe ich irgendwann so ein großes System, was ich irgendwo hinwerfe. Hier habe ich es so, dass ich inkrementell erstmal so ein minimales, also man nennt das Minimum Viable Product, also MVP. Ja, das minimalste Produkt, was ich hinstelle, damit ich schon mal arbeiten kann. Ja, lest euch hierzu auch nochmal ganz gerne den Lean Startup durch. Den Link schicke ich euch mit in die Notes. Sehr gutes Beispiel, was die hatten. Ja, die haben auch eine Software entwickelt, haben die irgendwann auf den Markt geworfen und sind halt komplett vor die Wand gefahren. Dann haben sie das ganze Ding nochmal eingestampft und haben gesagt, so Freunde, wir machen das nochmal inkrementell, ja, und haben dann halt auch ein verbuggtes, also ein System mit Fehlern auf den Markt geworfen, haben aber sehr viel Feedback bekommen und die Community fand das toll. Die haben gesagt, cool, wir können jetzt hier daran mitarbeiten, ein tolles Produkt, was wir auch nutzen wollen, zu entwickeln. Ja, wir haben Möglichkeiten, uns dort mit einzubringen. Überlegt euch doch mal, wie das ist, wenn ihr ein neues Produkt bekommt und könnt es nur so nutzen. Und wenn ihr Ideen habt, dann dauert das erstmal 2 Jahre, bis es umgesetzt wird. Ja, das hat ja auch eine ganz andere Bindung. Ja, und das machen wir beim Inkrementellen. Wir haben so dieses Minimum-Produkt, was wir entwickeln wollen. Wir entwickeln das. Ja, und dann wird es immer wieder größer, weil wir schnelle, kurze Zyklen durchlaufen und dieses Produkt immer besser wird, immer weniger Bugs hat, also Fehler hat. Das ist ein ganz tolles Ding. Und das funktioniert auch. Ja. So. Und dann möchte ich noch auf ein kleines, ja, möchte ich euch noch ein paar Parameter mitgeben. Ja, die gebe ich euch gleich mit. Ich möchte als erstes nochmal das Thema werthaltige Lieferung nochmal aufnehmen. Ja, wenn ihr euch also so ein Koordinatensystem vorstellt, ne, also eine senkrechte, eine waagerechte Linie, eine Ordinate, Abszisse, ne, um auch mal wieder ein bisschen was aus dem Studium mit reinzubringen. Also auf der senkrechten ist das Thema werthaltige Lieferung oder der Wert der Lieferung und auf der waagerechten die Zeit. Ja, und da fange ich im Inkrementellen an, immer, das ist so, fängt so kurz über Null an und wird dann langsam größer. Ja, also im Laufe der Zeit habe ich immer mehr werthaltigere Lieferung. Ja, das heißt, da ich schon früh anfange, auf den Markt zu kommen, bin ich halt auch einer von den Ersten. Ja, und da kommen wir gleich nochmal zu, was nämlich ziemlich gut ist. Ja, und weil ich schnelles Feedback bekomme und das natürlich implementiere, steigt natürlich der Wert meines Produktes auch. Wasserfall ist auf dieser Grafik irgendwann ganz hinten. Ja, da gibt es dann einfach nur so einen Strich nach oben, der einfach mal irgendwann auftaucht. Ja, und der Wert ist meistens weit unter dem, ja, je nachdem, in welcher Branche ich mich befinde, als der inkrementellen Lieferung. Ja, weil ich nämlich kein Feedback habe. Und wenn ich dann Feedback bekomme, das zu implementieren, das wird kein Spaß. Ja, und jetzt gehen wir auch nochmal dahin, dass wir über diese Zeichnung legen wir jetzt einfach nochmal den Marktwert meines Produktes. Ja, sind so Marketinggrundlagen. Und am Anfang ist der sehr hoch. Ja, also da, wo ich schon ein Produkt auf dem Markt habe, darum geht es nämlich jetzt, kann ich schon gutes Geld machen. Der sinkt aber mit der Zeit in der Regel. Und wenn ich also im Wasserfall bin, und wir erinnern uns, ganz zum Schluss irgendwo kommt dann so Wasserfall, wupp, hoch und wird auf den Markt geworfen. Da habe ich dann meistens schon das Problem, dass ich ein Produkt habe, was eben nicht mehr so viel Wert abwirft. Aber das, was ich da reingesteckt habe in Entwicklung, ja, und in Weiterentwicklung, weil ich vielleicht vorher schon gesehen habe, oh, das klappt doch nicht in der Testphase, ne, und dann nochmal zurück. Da ist ja noch nicht auf dem Markt das Ganze. Ich habe also auch einen Marktvorteil, oder das kann einen Marktvorteil haben, ne? Also wirklich, ich will hier nicht dogmatisch sein, ihr müsst jetzt alle agil werden. Ja, Grüße gehen hier auch raus an Julia Hackenberg, der Hacker School. Die findet diesen Begriff sehr, sehr agil. Hat sie mir über LinkedIn auch geschrieben. Und deswegen Grüße gehen auch raus an dich. Übrigens alle mal drauf gucken bei der Julia Hackenberg. Tolles Projekt, was sie da hat, dass sie Schülerinnen und Schülern in jungen Jahren schon Entwicklungswissen auch beibringt. Richtig cooles Projekt. Genau, so. Was haben wir noch? Ja. Was müssen wir denn, lieber Matthias, und das ist ja auch die Frage, die dann kommt, ja, Matthias, ja, alles schön und gut, aber was müssen wir denn jetzt alles betrachten? Gibt es denn so mal ein paar Determinanten? Und dann sage ich, ja, generisch, also en Detail, Freunde, könnt ihr das besser bewerten. Generisch gesehen müsst ihr euch folgende Dinge einfach mal überlegen. Ihr habt folgende Determinanten, ja, ihr habt Produktkosten, ja, ihr habt Wert, also der Wert, der beim Kunden erzielt wird, ja, ihr habt sogenannte Kosten für die Entwicklung, ja, also wirklich Entwicklungskosten, ja, ja, das ist dann auch nochmal ein Extraposten, ja, und dann auch noch die sogenannte Cycle Time. Das heißt, die Cycle Time bedeutet, wie lange brauche ich vom ersten Spatenstich, von der ersten Zeile Code über T-Umfeld, ja, bis zur Lieferung an den Kunden. Und das sind so die vier Dinge, die miteinander in Beziehung stehen. Und unten drunter, ja, müsst ihr auch noch das Risiko betrachten. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will einen hohen Wert erreichen. Und den bekomme ich aber nur, wenn dieses Produkt nahezu perfekt ist. Dann ist das Thema Produktkosten und Development, also Entwicklungskosten, wird relativ hoch gehen. Die Cycle Time aber auch. Und umso länger ich arbeite, umso höher steigt das Risiko, dass vielleicht am Markt jemand anderes schneller ist. Wenn ich aber sage, ich will die Cycle Time, also diese, will ich sehr gering halten, ja, dann sinkt auch ein bisschen der Wert. Produktkosten und Entwicklungskosten gehen natürlich auch runter. Das Risiko könnte aber sehr hoch steigen, weil ich vielleicht eine Lösung auf den Markt werfe, die so schlecht ist, dass ich danach gar nichts mehr entwickeln muss. Ja, also guckt euch diese fünf Faktoren an. Entwicklungskosten, Produktkosten, Cycle Time, der Wert, der am Markt generiert wird und das Risiko, das ist so der dicke Balken, der da drunter liegt. Ja. Was habt ihr heute gelernt? Ihr habt heute gelernt im Bereich des ersten Prinzip ist für skalierte Agilisierung, dass es wichtig ist, eine ökonomische Sicht auf die ganzen Dinge zu nehmen. Das bedeutet also, dass ihr erstmal dafür sorgen müsst, dass eben die Informationen nicht zentralisiert sind, sondern dass von oben bis unten im gesamten Unternehmen jeder weiß, was sein Handeln ökonomisch auslöst. Ja. Ihr sollt früh und oft liefern. Ja. Und Nummer 3, bitte beachtet die 5 Faktoren, die sogenannten Trade-off-Parameter für diesen Bereich. Ja, da haben wir gerade zum Schluss drüber gesprochen. In dem Sinne, habt einen schönen Tag. Liebe und Gesundheit hier aus Düsseldorf. Schön, dass du mein Gast warst diese Woche. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Social-Media-Profilen. Außerdem findest du dort Links zu externen Informationen, soweit diese heute relevant waren. Besuche mich außerdem auf www.skagil.de und lass uns doch auf LinkedIn und Xing miteinander vernetzen. Ich freue mich nächste Woche auf dich. Bleib gesund, mach's gut, bis dahin. Tschüss.